Ich lese uns noch einen Text vor zur Predigt aus Lukas 23, ab Vers 32 bis Vers 49. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere von ihm links. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuze wies ihn zurecht: Du bist genauso zum Tode verurteilt wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete Jesus ihm: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Schaulustigen zu der Hinrichtung, die zur Hinrichtung zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück. Viele Freunde von Jesus standen da und beobachteten das Geschehen aus der Ferne. Darunter auch Frauen aus Galiläa, die mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen waren.
Die Ostergeschichte, die wichtigste Begebenheit, das wichtigste Geschehen der ganzen Menschheitsgeschichte. Ah, da war noch Weihnachten. Weihnachten gehört auch noch dazu. Aber Ostern ohne Weihnachten, das ist ein Kindergeburtstag. Muss nicht sein, aber es gehört zusammen. Jesus war der Liebesbote Gottes direkt in unsere Welt, direkt an uns. Daran erinnern wir uns heute, Karfreitag 2024. Ich möchte, dass uns das klar wird. Wir haben Folgendes vor: Wir werden die 7 Kreuzesworte anschauen und dann noch ein 8. Kreuzeswort anschauen. Dann werden wir noch eine Geschichte anschauen von einer Frau, die um alles in der Welt, um jeden Preis der Welt Jesus berühren wollte. Nach diesem Geschehen gibt es einen kurzen Clip darüber und dann lade ich euch gerne ein, völlig freiwillig nach vorne zu kommen und vielleicht was festzumachen. Diese Frau war 12 Jahre sehr, sehr krank. Lief von einem Arzt zum anderen, keiner konnte ihr helfen, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und die Kassen waren leer. Und sie schaffte es oder versuchte es zu schaffen, Jesus zu berühren. Was daraus wird, sehen wir gleich noch. Was könnten wir daraus lernen? Wir leben sehr behütet, uns geht's gut. An vielen Stellen der Welt ist es grausig, katastrophal, schlimm, lebensbedrohlich. 2 Kriege, mehrere Kriege in Afrika sowieso, Südsudan kommt noch dazu, Gaza, Ukraine. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Und wir leben hier in relativem Frieden, auch als Christen in relativem Frieden. Menschen, die Christus bekennen in anderen Regionen, die sind ihres Lebens nicht sicher. Auch uns kann Leid treffen. Die Nächsten Dinge stehen bevor. Das Leben als Christ ist immer ein Kampfgeschehen und auch ein Segensgeschehen. Es gehört beides zusammen. Es gibt nicht nur das Paradies auf Erden, das gibt es sowieso weitestgehend nicht mehr. Aber mit Christus, in Verbindung mit Christus, geht es besser, viel besser. Da geht es hoffnungsvoll voran. Die Ostergeschichte, ein Event ohnegleichen. Und das ist auch eine Sache, die wir weitersagen können. Wir sind hier in der Gemeinde 170 Leute, wenn es stimmt, ja, ich glaube. Stellt euch vor, jetzt 2024, das erste Viertel ist schon rum, stellt euch vor, jeder Einzelne von uns würde mit dieser Ostergeschichte, mit dieser fantastischen Botschaft von der Versöhnung Gottes, von der Hoffnung Gottes mit uns, für jeden Einzelnen Vergebung, Freisetzung, Zukunft, ein Segensträger zu sein, zu seinen Nachbarn gehen, zu jemand aus seinem Beziehungsnetzwerk. Nur eine Person. Mit dem Ziel, sie mit Jesus bekannt zu machen. Da kann man erstmal Kaffee trinken oder mal über den nachbarschaftlichen Gartenzaun hinweg das Gespräch vertiefen. Wertschätzung, Interesse zeigen am anderen, am Nächsten. Die Leute sind heute gesprächsbereit in der Mehrzahl. Andere sind auch sehr beschäftigt. Ich bin im Fitnessclub unterwegs, da geht es wirklich wie im Taubenschlag. Nur ganz wenige, Männer sowieso, die gucken immer, haben Zeit und Lust. Und da muss ich mich immer ganz schön überwinden. Und bis jetzt ist mir das noch nicht richtig gelungen. Mit ein paar konnte ich sprechen. Besser ist dann das Netzwerk, wo man ein paar Leute hat. Ja, wenn man da mal sich überlegt. Und da könnte Jesus helfen, Herr, wen hast du denn für mich für 2024, dem ich in der Beziehung ein bisschen näher kommen könnte. Wen hast du für mich, den du schon vorbereitet hast, dass ich ihn in Beziehung trete, Beziehung verstärke, Beziehung vertiefe, mit dem Ziel, ihn vielleicht mal hier in den Gottesdienst mitzukriegen, mit dem Ziel, ihn hierher zu bringen oder auch zu Christus zu bringen zunächst, wie auch immer. Es wäre gut. Stellt euch vor, 170 Leute würden 170 Leute im Laufe des Jahres hier ranbringen. Und wenn es nur die Hälfte wären, wären es 85. Auch in Ordnung. Nehmen wir auch. Die Zeit drängt. Das war das Kernzeichen der ersten Christen, nachdem Jesus Pfingsten weg war. Sie waren begeistert und verändert durch Christus und haben damit nicht hinterm Berg gehalten. Und das Zweite, sie hatten eine Naherwartung. Wir haben nicht viel Zeit. Wir nutzen die Zeit, denn Jesus kommt. Und das war die Explosion, das hat die Explosion im Wachstum der Gemeinde in der Veränderung von Menschen mit sich gebracht. Wie gut, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können lernen davon. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, die Menschen dieser Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, alle, die ihm ihr Leben anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht nicht nur um Wohlbefinden hier und um ein gutes Leben hier, sondern weit hinaus über den Rand des Lebens in die Ewigkeit. Deswegen ist Gott gekommen. Karfreitag, ein starker Tag. Vor 20 Jahren, 2004 waren wir in Augsburg. Wir hatten einen Hauskreis mit 12 bis 14 Studenten oder waren 16. Darunter Natascha, eine junge Dame, Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, die durch ein Kindheitserleben erblindet war, hat unseren Hauskreis sehr bereichert. Wir waren unterwegs, The Passion zu gucken, The Passion of Christ. Hat das schon mal jemand gesehen von Mel Gibson? Die Passion des Christus, die letzten 12 Stunden im Leben von Christus, ein äußerst realistischer, brutaler Filmversuch, das mal nachzuzeichnen, was Christus erlitten hat. Allein, der Film ging 2 Stunden und 5 oder 6 Minuten, allein diese Folterungsszene dauerte 6 bis 8 Minuten. Es war nicht auszuhalten. Jetzt saß Natascha zwischen mir und meiner Frau und ich versuchte ihr zwischendurch da zu erzählen, was da gerade läuft. Sie hatte ganz geschärfte Sinne, Paul wird das nachempfinden, der wird das wissen, ganz geschärfte Sinne, Empfindungen hören und spüren, das war bei ihr viel ausgeprägter als bei uns. Und als der Film nachher vorbei war, sagte Natascha, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich nichts sehen kann und nichts gesehen habe. Ich hab das schon mitgekriegt. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Und das alles hat Christus für uns auf sich genommen. Ein Vers, dem ich so nachspüre, der mir immer wichtiger wird, Philipper 3, Vers 10. Im Lutherbibel heißt es, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Da sind wir alle beieinander, das wollen wir wahrscheinlich alle. Und die Gemeinschaft seiner Leiden geht es dann weiter. Ich bin leidenscheu, ich mag Leiden nicht. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Hoffnung für alle übersetzt es so, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen, ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Ihr merkt, da wird es kantig, da wird's anspruchsvoll. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Puh. Will ich das? Manche Mitchristen sehnen sich nach Tiefgang. Ich brauche Tiefgang. Tiefgang gibt es nur über den Weg, übers Kreuz. Jesus hat das gesagt. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Zu Jesus haben sie geschrien, steig doch herab vom Kreuz. Petrus hat gesagt, das soll dir niemals widerfahren. Geh hinter mich, Satan, sagte dann Jesus, weil das diametral dem Willen Gottes widersprach. Jesus war einzig und allein zu diesem Zweck in diese Welt gekommen, um die Menschheit zu erlösen. Am Kreuz von Golgatha bezahlte das Lamm Gottes, der unschuldige Jesus Christus, der sündlose Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, die Schuld für die Menschheit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Die Sklaven in den Südstaaten Ende der 1800er Jahre, Anfang der 1900er Jahre, hatten nur eine Chance, Hoffnung zu kriegen. Sie sangen Spirituals. Und das hat sie aufrechterhalten. Were you there when they crucified my Lord? Warst du da, als sie meinen Herrn ans Kreuz schlugen? Sometimes I tremble. Manchmal zittere ich. Warst du da, als sie meinen Herrn ans Kreuz schlugen? Warst du da, als sie meinen Herrn in das Grab legten? Were you there when they laid him to the tomb? Das war so einfach und so tief und so hoffnungsvoll. Sie hatten die Hoffnung, Jesus wird unser Schicksal wenden und wir werden auferstehen. Johannes 19, ich lese aus einer anderen Sicht die Geschichte, die meine Frau schon eben gelesen hat. Johannes 19, 18. Wir hören zu. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, das Schädelstätte genannt wird. Wir wissen von einer Version, dass er zusammenbrach und dass dann Simon Kyrene, der da zufällig vorbeikam, von den Römern gezwungen wird, hier, du nimmst das Kreuz. Interessant, diese Details. Normalerweise schleppt der Schuldige sein Kreuz durch die Stadt, durch die Via Dolorosa, bis vor die Stadt, bis zum Hügel. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich mache es dir leichter. Dort kreuzigten sie ihn. Allein diese Tortur, The Passion, das war Hammer, das war unterirdisch. Dort kreuzigten sie ihn, hier die Bibel ist da ganz sachlich, und mit ihm noch zwei andere, einen jeden von ihnen auf einer Seite und mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihn anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch, Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Das war normal, dass der Grund der Hinrichtung auch sogar vor ihnen hergetragen wurde an einem Schild und dann später angebracht wurde. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Und einmal in dem ganzen Geschehen zeigt Pilatus mal Rückgrat. Pilatus entgegnete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren 4 Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt, sie teilten meine Kleider unter sich und würfelten um mein Gewand. Psalm 22, 19. Über 500 Jahre, bevor das alles passierte, diese Details. Wahnsinn. Ich könnte noch 12 andere Details zur Kreuzigung vorlesen, die genau schon 500 Jahre vorausgesagt werden. Er würde sagen, ich habe Durst, er würde verspottet werden. All das ist schon 500 Jahre vorher prophezeit worden. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, lese aus dem Johannesevangelium, von Johannes, dem Lieblingsjünger, geschrieben, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Was ist das denn? Jesus regelt noch letzte Familienangelegenheiten? Der älteste Sohn im Haus hat dafür zu sorgen. Josef war mit Sicherheit schon verstorben, sonst wäre er da auch am Kreuz gewesen, sein Stiefvater. Er regelt die Familienangelegenheiten. Er hatte noch drei andere Brüder, Stiefbrüder und mindestens 2 Schwestern. Wo waren die da, kann man sich fragen. Einer wurde später der Leiter der Gemeinde, aber die waren in dem Moment nicht am Kreuz und er regelte das Familienleben mit den Leuten, die ihm nahe waren, hatte Kraft dafür. Mann, der hat doch Schmerzen ohne Ende gehabt. Was ist das? Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Und dann sagt er, ich habe Durst, vorausgesagt 500 Jahre vorher. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht, Tetelestai. Das schrieben die Kaufleute quer über die Rechnung, wenn sie die letzte Rate bezahlt hatten. Entweder der Schuldner und der Zahlungsempfänger schrieb drauf, Tetelestai, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch ein dazu besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten, brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeuge, schreibt Johannes. Klar, der stand ja mit den Frauen als einziger Mann, er hat die Männerquote erfüllt, als einziger Mann aus dem Jüngerkreis direkt in der Nähe des Kreuzes. Der Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr und er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Er berichtet uns dafür, ist jemand hier, der noch an der Schwelle ist, zum Glauben zu finden, zu vertrauen, dass es einen Gott gibt, der so persönlich ist, dass er das Beste aus seinem Familienleben, seinen Sohn, gab, damit wir in seine Familie eintreten können. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, heißt es dann in Vers 36, was in der Schrift vorausgesagt ist. Auch aus dem Psalm, nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden. Entschuldigung, nicht Psalm, sondern Sacharja 12,10. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden. Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist dann Zukunft. Offenbarung 1, Vers 7 kommt das auf uns zu. Was ist das für ein Geschehen? Lässt uns das kalt? Sind das Märchengeschichten? Oder hat das was mit dir und mir zu tun? Die Passion von Christus, der Leidensweg von Christus. Ihr habt ein kleines Aufgabenblatt vor euch, bitte nehmt das doch mal zur Hand. Ein bisschen Hausaufgabe. Für die Osterzeit eine Kopie aus meiner alten Thomson-Studienbibel, eine Zusammenschau aus dem Evangelium über die letzten Stunden vor der Kreuzigung. Ihr schaut direkt drauf, im Zentrum seht ihr die Kreuze. Drumherum seht ihr das Zifferblatt 1 bis 12, deutsche Zeit. Im Inneren des Zifferblattes seht ihr links die Kreuzigung, dritte Stunde, dann oben auf 12 Uhr die sechste Stunde, dann rechts die neunte Stunde und ganz drumherum A, B bis oben rüber, mit Buchstaben angeordnet, bis rechts unten Z, Begräbnis Jesu, seht ihr das auch? Da sind die einzelnen Stationen aufgegeben. Dann gibt es links unten noch vorausgehende Ereignisse. Erstens Abendmahl, Gethsemane, Gefangennahme, viertens im Haus des Kaiphas, links unten. Und rechts unten sind dann noch unmittelbar folgende Ereignisse und diese Geschichten, Zerreißen des Tempelvorhangs, Erdbeben, Gräber öffnen sich und das achte Wort am Kreuz vom Hauptmann. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dieser hartgesotzene Centurio, der schon zig Leute ans Kreuz gebracht hat und das sehr professionell und sehr wirksam durchgeführt hat, der hat das alles erlebt. Der stand auch mit seinen Soldaten in der Nähe, musste ja ein bisschen aufpassen, dass da kein Unsinn passierte. Der sagt zum Schluss, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen und lobte Gott. Eine andere Stelle sagt er, dieser Mann ist wahrhaftig unschuldig gewesen. Zeugnis eines Heiden. Unglaublich. Gehen wir kurz links rüber. Erstes Wort am Kreuz. Okay, das ist die gestrichelten Linien, die dann von dem Hügel da links rüber, da gibt es keine richtigen Zeitangaben. Es gibt nur Zeitangaben, die dritte Stunde, 9 Uhr, die Zeitangabe aus der Bibel, 12 Uhr ist angegeben und die dritte Stunde, die neunte Stunde, 3 Uhr. Das andere ist einfach mal so zugeordnet worden. So, das erste Kreuzeswort, Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das denn? Gott bittet seinen Vater im Himmel, vergib du ihn. Das kann, die haben es mir angetan und er war schon so weit, er hat es wahrscheinlich schon getan, hat gesagt, ich empfehle sie deiner Vergebung. Da ist eine schöne Szene in dem The Passion-Film von Mel Gibson, Jesus am Kreuz und unten reiten auf prachtvoll gezäumten Maultieren, prachtvoll gekleidet, die hohen Priester davon, grinsend, schadenfroh und dann sagt er dieses Wort, dass sie es hören, gerade als sie vorbei, unter ihm vorbeiritten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow, ne? Da gibt's einen Gesichtseinfall bei den Leuten, das traf sie. Das zweite Wort, oben auf 11 Uhr unter M, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war an die beiden Mittäter oder mit ihm gekreuzigten Diebe und was weiß ich, was sie waren, gerichtet. Am Anfang lästerten beide, in einem Bericht und dann in einem anderen Bericht sagte der eine zum anderen, stopp mal. Wir sind zu Recht hier. Wir haben Übles getan und leiden zu Recht. Aber dieser hier hat nichts Unrechtes getan. Noch ein Heide, noch einer, der nicht glaubt, der Durchblick kriegt. Der Heilige Geist war da auch am Wirken. Und dann sagt er, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was für ein Gebet, was für eine Wirksamkeit. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sag dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Drittes Wort haben wir eben schon besprochen. Er sorgt für seine Mutter. Und dann geht es in die 9. Stunde, rechts unter P. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie ganz laut. Und dann sprach er nicht mehr, Vater. Was muss das gewesen sein? Jesaja 53 beschreibt uns das sehr deutlich. Da war nichts und niemand, was uns gefallen hätte. Er hatte keine Gestalt. Er war so verändert durch die Sünde. Er ist zur personifizierten Sünde geworden. Er hat nicht nur die Schandtaten von uns auf sich genommen, unsere Verbrechen, auch die Gewissensbisse. Auch das schlechte Gewissen, das Psychische hat er auch auf sich genommen. Und das hat ihn so verändert, dass Jesaja 53, 700 Jahre vor diesem Geschehen, das sagte, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Mich dürstet ist dann das nächste Wort, wir hatten das schon vorausgesagt in Psalm 22. Und dann Tetelestai, es ist vollbracht, Johannes 19 habe ich eben gelesen. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches. Wir denken, Jesus war wehrlos. Wir denken, Jesus war das Opfer. Ja, das war. Aber Jesus war auch der Regisseur. Er war der, der die Fäden bis zum Letzten in der Hand hielt. Er allein und nicht die Römer. Er allein hat entschieden, wann geht's zu Ende. Und nachdem er das Tiefste durchlitten hat, war er soweit. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann zerreißt der Vorhang im Tempel, der dicke Tempelvorhang, 15 Meter hoch, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Im Allerheiligsten war die Bundeslade. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein mit dem Versöhnungsopfer. Niemand sonst durfte hinein. Und jetzt war der Vorhang zerrissen, von oben nach unten. Übertragen, Jesus, das wahre Opferlamm, hat durch seine Opfertat den Weg ins Allerheiligste zu Gott selbst freigemacht. Dann gibt es noch die Reue der zuschauenden Menge, W, unter Punkt W. Sie haben gemerkt, ne, durch Finsternis, durch Erdbeben, sie haben gemerkt, das ist anders. Ja, wie wäre es denn, wenn ihr das in der Osterzeit mal mit euren Familien besprecht? Das kann man nach einer Mahlzeit mal machen mit den Kindern zusammen. Wer am schlechtesten gelaunt ist, der muss die Bibelstellen vorlesen. Das klappt immer ganz gut. Oder wer keine Zeit hat, muss da bleiben. Also das ist mal Ostern. Das kann man mal machen, finde ich. Vergebung. Eine kurze Story aus den Vereinigten Staaten in einer Kirchengemeinde passiert. Ein Pastor erzählt, es ist Sonntagmorgen und in unsere Gemeinde kommen zwei Menschen nach vorne auf die Bühne, weil ich sie interviewen will. Die Frau ist eine Seele von Mensch und sehr lebhaft. Sie ist Ende 50 und leidet an Arthritis. Deshalb stützt sie sich auf den Arm eines starken jungen Mannes, der ruhig und würdig wirkt. Sie heißt Mary und er heißt Oshie. O-S-H-E, Oshie. 1993 wurde Marys Sohn bei einem Streit auf einer Party getötet. Oshie ist derjenige, der Marys Sohn getötet hat. Mary und Oshie sind Nachbarn. Die Fähigkeit zu vergeben wird uns nicht in die Windeln gelegt, sagt dann der Pastor kommentierend noch. Jetzt geht weiter die Geschichte. Wie kam es, dass eine Mutter Tür an Tür mit dem Mann lebte, der ihr einziges Kind getötet hatte? Nachdem ihr Sohn tot war, versuchte Mary immer das Richtige zu sagen. Sie sei Kirchenmitglied, sagte sie bei der Gerichtsverhandlung, und vergebe daher dem Mörder ihres Sohnes. Sie meinte es ehrlich. Aber mit der Zeit wurde deutlich, dass sie ihm nicht vergeben hatte. Bitterkeit und Groll nagten an ihr wie ein Krebsgeschwür. Die Kirche half ihr da ebenfalls nicht sehr. Nach dem Tod ihres Mannes erklärte ihr Pastor, und ich schäme mich hier, ein Pastor gewesen zu sein, erklärte ihr der Pastor Mary, dass ihr Sohn getötet worden war, weil Mary nicht genug betete. Da verließ sie die Gemeinde. Das hätte ich auch gemacht. Aber sie konnte ihren Schmerz nicht zurücklassen. Die Menschen in ihrer Gemeinde sagten, sie müsse die Vergangenheit loslassen und nach vorne schauen. Bist du noch nicht drüber weg? Eine der blödesten Fragen, die man einem Menschen stellen kann, der in Trauer ist. So was Dummes, bist du immer noch nicht drüber weg? Der Wendepunkt kam, als Mary zufällig eine Geschichte über zwei Frauen las, die sich im Himmel begegnen. Sie konnte erkennen, dass jede von ihnen Mutter war. Jede bittet die andere darum, ihre Geschichte zu erzählen. Die eine beginnt: Am liebsten hätte ich an der Stelle meines Sohnes am Kreuz gehangen, sagte sie. Oh, du bist die Mutter von Jesus, ruft die andere und fällt vor ihr auf die Knie. Die erste Mutter küsst die eine Träne weg und meint: Sag mir, wer dein Sohn ist, damit ich mit dir weinen kann. Mein Sohn ist Judas Iskariot. Das war das Ende der Geschichte, aber erst der Anfang einer Reise für Mary. Sie beschloss, dass es ihre Berufung war, den Müttern von ermordeten Kindern und den Müttern derjenigen, die sie getötet hatten, zu helfen, damit sie zusammenfinden und gemeinsam Heilung finden können. Aber zuerst musste sie mit ihrem eigenen Leben ins Reine kommen. Nach 12 Jahren beschloss sie, dass sie die Person, die ihr dem Schmerz zugefügt hatte, treffen müsste, um frei zu sein, um zu wissen, ob sie ihm wirklich vergeben hatte. Sie wandte sich an die Mitarbeiter des Programms für Täter-Opfer-Ausgleich der Gefängnisbehörde. Diese warnten sie: Sie werden nicht den 16-jährigen Jungen sehen, der ihren Sohn erschossen hat. Er sitzt seit 12 Jahren im Gefängnis, er ist jetzt ein Mann. Das Gefängnisleben hat ihn seit über einem Jahrzehnt geprägt. Trotzdem bestand sie darauf, sie müsse es versuchen. Sie sprachen mit Oshir, doch dieser hatte kein Interesse. Warum soll ich mich mit dieser Frau treffen? Sie wird mir nur Vorwürfe machen und mich verletzen wollen. Er war noch nicht bereit, seine Vision der Realität abzulegen. Quatsch, er war noch nicht bereit, seine Version der Realität abzulegen, die es ihm erlaubte, sich nicht selbst die Schuld zu geben. Mary wartete 9 Monate. Dann wandte sie sich wieder an die Mitarbeiter und diese fragten Oshir erneut. Irgendetwas hatte sich in ihm verändert. Diesmal sagte er ja. Mary ging mit ihrer Freundin Regina zum Treffen. Es ist gut, dass Gott uns immer zu zweit losschickt, sagte Mary. Auf halbem Weg zum Eingang meinte ich: Gott, ich schaffe es nicht. Ich wäre nach Hause gegangen, aber Regina hatte mich den Rest des Weges zum Eingang geschoben. Mary eröffnete diese erste Unterhaltung mit Oshir mit einem wohlüberlegten Gedanken: Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Fangen wir erstmal damit an. Der Gedanke, dass sie ihn erstmal kennenlernen wollte, bevor sie über ihn urteilte, löste etwas in ihm aus. Er beschloss, der Sache zu trauen. Sie unterhielten sich stundenlang. Am Ende der ersten Begegnung bat Oshir Mary, ob er sie umarmen dürfe. Sie sagte ja. Und als er seine Arme um sie legte, brach der Damm. Sie schluchzte. Oshir zweifelte sofort, ob es richtig war, sie zu umarmen. Ich war 12 Jahre im Gefängnis unter lauter hartgesottenen Kriminellen. Doch das hier war der furchterregendste Augenblick meines Lebens, sagte er später. Aber von diesem Moment an war ein Band geknüpft zwischen Mary und Oshir. Sie besuchte ihn immer wieder. Sie unterhielten sich. Sie musste bereit sein, seine Seite der Dinge, die geschehen waren, nachzuvollziehen. Er musste bereit sein, einzugestehen, was er ihr genommen hatte. Im Dezember 2009 wurde Oshir entlassen. Mary beschloss, eine Willkommen-hier-draußen-Party für ihn zu veranstalten. Sie bat einige Nonnen, die in der Nähe wohnten, ihr dabei zu helfen. Marys Vermieter hatte eine Idee. Wie wäre es, wenn sie O'Shea anbieten, hier in diesem Mietshaus zu wohnen, in der Wohnung neben der ihren? Das wird er niemals machen. Aber sie können ihn doch fragen. Und sie tat es. Jetzt lebt er nur eine Tür weiter. Er macht seinen Schulabschluss nach und arbeitet. Manchmal, so erzählt O'Shea, wenn ich niedergeschlagen und entmutigt bin, weil es nicht so gut läuft, schaue ich in Marys Gesicht. Und dann sage ich mir, Mann, sie hat mir eine zweite Chance gegeben. Ich muss mir selbst auch eine Chance geben. Wir sagen manchmal, sagt jetzt der Pastor, dass Vergebung das Opfer aus seinem Gefängnis des Schmerzes befreit. Wir sagen, dass Vergebung das Opfer aus seinem Gefängnis des Schmerzes befreit. Und das ist auch wahr. Aber Vergebung ist noch mehr. O'Shea und Mary haben sich gegenseitig auf eine Art und Weise beschenkt, die sie ohne das Wunder der Vergebung niemals erlebt hätten. Aber das war nur möglich, weil vor langer, langer Zeit jemand sagte, liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde. Und so wurde ein Feind zum Nachbarn. So geschehen. 2009 und davor. Was für ein unglaubliches Geschehen. Wir werden gleich einen Clip sehen. Eine Frau, die sehr lange leidet, begegnet Jesus. Als Jesus auf der anderen Seite aus Markus 5, ab Vers 21, als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm, lege deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Das ist die Rahmenhandlung. Und jetzt kommt die Handlung, die Begegnung. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Die Männer hatten damals so Quasten an ihren Gewändern, so 4 Stück, und die werden wir gleich sehen. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich zu ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, meine Tochter, das werden wir nachher sehen, meine Tochter. Völlig ungläubig, dass jemand, der zu einer damals unrein geltenden Frau sowas Gutes sagt. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Jesus gibt sich nicht zufrieden. Er hätte jetzt weitergehen können, hatte ja Zeitdruck. Jairus, die Tochter, lag im Sterben. Und er nimmt sich die Zeit, um die Frau auch geistlich und menschlich wiederherzustellen. You're my daughter, du bist meine Tochter. Das hatte in den letzten 12 Jahren niemand zu ihr gesagt. Unrein, unrein, verschwinde. Was für ein Herr und Gott ist das. Gleich wird der Worship beginnen. Wenn du möchtest, kannst du hier nach vorne kommen und einfach mal sagen, ich berühre dich auch. Jesus ist körperlich nicht hier, aber wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, sagt er, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du einen Wunsch hast, wenn du ein langes Leiden hast oder wenn du einfach vor schwierigen Situationen stehst oder einfach nur ganz neu mit Jesus in Kontakt kommen willst, könnte das eine Hilfe sein. Unten am Fuß des Kreuzes liegt ein Korb und da kannst du dir so ein Stück Stoff als Erinnerung mitnehmen, wenn du magst. Das war Karfreitag 2024, da ist mir das wichtig geworden. da habe ich diesen ersten nächsten Schritt geplant. Das kannst du gern tun. Du kannst natürlich auch auf deinem Platz sitzen bleiben, gar keine Frage. Aber wenn du willst, komm nach vorne. Wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das ist so eine Befreiung. Diese Frau hat eine unglaubliche Befreiung erlebt. Das wünsche ich mir für mich und für uns an diesem Karfreitag in Perspektive zu Ostersonntag.